Gut. Heute das Thema, was sagt Gott zu Geld? Teil 2. Wisst ihr, wer einmal über dieses Thema gelehrt hat, der wird merken, es ist fast eins der schwierigsten Sachen, über die man sprechen kann. Du wirst empfinden, dass keiner es so richtig hören will. Du kannst über geistliche Kampfführung lehren, du kannst über Lobpreis lehren. Aber Geld ist etwas, ist ein Thema, was uns so bewegt, dass wir am liebsten gar nichts dazu hören wollen. Weil es ist ja auch konkret. Und zwar sehr konkret. So, wir wollen uns aber trotzdem damit beschäftigen, weil ich absolut überzeugt bin, dass der Umgang mit Geld, dass der Umgang mit Finanzen vor Gott ein wichtiger Teil unseres lebendigen Glaubenslebens ist. Teil deines Glaubenslebens kann ja nicht nur sein, dass du deinem Ehepartner nett begegnest, dass du deine Kinder gut erziehst und zu deinen Nachbarn freundlich bist. Nein, dieses Thema ist ein ganz wichtiges Thema, welches auch in der Schrift relativ große Relevanz findet und was ja auch ein Schlüssel ist, und das müssen wir auch verstehen, was ein Schlüssel ist zum Bau des Reich Gottes. Wenn wir sehen, warum Islam wächst auf dieser Welt, ja warum? Die stecken Geld da rein. Und wir müssen uns als Christen wirklich fragen, was göttlicher Umgang damit ist. Und das ist keine Predigt, um irgendjemand noch ein bisschen Geld aus der Tasche zu leiern, ganz und gar nicht, sondern es ist eine Predigt, die einfach unseren Umgang, unser Bewusstsein in Bezug auf diesen Punkt schärfen soll und uns ein Segen sein soll, weil Gott es segnet. Und wer Teil 1 jetzt nicht mitbekommen hat, der ist natürlich auf der Homepage runterzuladen oder zu streamen, wie jede Predigt. Heute sind wir bei Teil 2. Wir haben in Teil 1 gesehen, dass Gott erstmal Reichtum als Segen bezeichnet, nicht als Fluch. Wir haben ja manchmal so Gedanken, dass Geld schlecht ist. Wir haben auch Gedanken, die man sieht in manchen Ideen, dass am besten du als Mönch arm irgendwo in einer Höhle wohnst, mit möglichst wenig Besitz und dann bist du am wenigsten abgelenkt von Gott. Das mag vielleicht sein, dass du wenig abgelenkt bist, aber die anderen kriegen auch nicht viel mehr von dir mit. Reich Gottes baut sich nicht so. So, Gott bezeichnet das erstmal als Segen und nicht als Fluch. Und wir haben dann gesehen, dass es heißt im 2. Korinther 8, Vers 9, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und wir haben festgestellt, dass die Armut Jesu eigentlich in der stellvertretenden Phase seines Leidens am Kreuz war, dass Jesus gar nicht arm geboren wurde. Dass die Armut in der stellvertretenden Phase seines Leidens für uns geschah, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das ist wichtig zu verstehen, weil dass der Fluch der Armut nicht mehr existiert. Das heißt, nicht jeder Christ ist jetzt reich. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Aber genauso wenig wie Gott Krankheit schickt, genauso wenig schickt er Armut. Genauso wenig wie Gott Sünde schickt, schickt er Armut. Gott will segnen, das ist erstmal sein Wille. Dass es noch viele weitere Punkte gibt, bis es zu diesem Punkt des Segens gekommen ist und auch Hindernisse und alles Mögliche, unbestritten. Und dass wir auch als Christen in Verfolgung Armut erleben werden, wenn sie denn da ist. Auch unbestritten. Aber erstmal ist Geld nichts, was Gott als ungöttlich vom Teufel oder als Fluch bezeichnet. Wir brauchen es, dass unser Bewusstsein von Finanzen, unser Bewusstsein vom Umgang mit Geld ein ganz wirklicher Bestandteil unseres Glaubens ist. Dass dann, wenn wir nach Hause gehen oder wenn wir unsere Zeit mit Gott haben, dass wir ihn auch bitten, Herr, zeige mir, was ich mit meinen Finanzen mache, wo ich hingeben soll, was ich tue. Und Herr, ich bitte dich um deinen Segen, damit ich ein Segen sein kann. Nur wer was in der Tasche hat, kann aus der Tasche auch was geben. Ist doch so. Wenn wir jemand segnen wollen oder das Reich Gottes segnen wollen, an welchen Stellen auch immer, dann müssen wir erstmal was haben. Es reicht nicht, dass wir hingehen und sagen, ich würde ja gerne dir geben, wenn ich was hätte. Also wir brauchen den Segen, um etwas segnen zu können in dieser Weise. Lass uns beginnen mit Markus 10, Vers 21 bis 27. Da kommt der reiche Jüngling zu Jesus. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Arm. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie gerieten aber ganz außer sich und sprachen zueinander: Und wer kann dann errettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht: Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. So, wir sehen also hier die Situation, dieser Jüngling kommt zu Jesus und Jesus gewann ihn lieb. Der sah, netter junger Mann, und er sah eins an ihm, eins fehlt ihm. Er hat falsche Prioritäten gesetzt und er sagte ihm: Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Das ist sicherlich kein Aufruf für jeden Berufstätigen oder jeden, der Güter hat, alles zu verkaufen, hinzugehen. Aber es ist etwas, wo wir sehen können, dass die Haltung dieses jungen Mannes, der an seinen Gütern hing, ihn daran hinderte, Jesus nachzufolgen und ihn daran hinderte, das Richtige zu tun. Es heißt hier, er ging entsetzt über das Wort traurig weg. Er wollte erstmal beides. Er wollte nachfolgen, denn deshalb ist er ja gekommen. Und Jesus sagte ihm: Entweder oder. Also es war eine Entscheidung zu treffen an diesem Punkt. Was liebst du jetzt mehr? Und das ist eine Entscheidung ganz unabhängig vom Weggeben, die wir sicherlich auch treffen müssen mit dem, was wir haben. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Liebe ich Geld mehr, liebe ich Gott mehr? Für ihn war es jetzt die Entscheidung, dass er sich entschied, sein Geld mehr zu lieben. Und dann hören wir: Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Ganz offensichtlich waren die also auch nicht ganz unvermögend. Wenn du hier nichts hast und Jesus sagt, du, die Reichen kommen nicht in den Himmel, dann erschrickst du nicht über diese Worte und sagst: Oh, die armen Reichen. Also ganz offensichtlich waren die Jünger sehr betroffen über dieses Thema. Ich sage das deshalb so deutlich, weil wir haben uns hier, sagen wir mal, in unserer westlichen Welt, wir haben da so eine Weihnachtstradition, das arme Christuskind in der Krippe, in Armut geboren. Und das ist nicht, was die Bibel sagt. Damit müssen wir uns freimachen. Das ist nicht, was die Schrift sagt. Die waren alle keine, sage ich mal, Millionäre. Aber sie hatten Güter. Also die Jünger schraken hier. Und um jetzt zu verstehen, was das jetzt ist, müssen wir eins verstehen, was ich schon letzte Mal erwähnt habe. Es gibt drei Sorten materiellen Reichtums. Den ersten finden wir in Matthäus 4, Vers 8 bis 9, und der wird uns ganz wenig beschäftigen heute, weil das ist ziemlich eindeutig. Matthäus 4, Vers 8 bis 9. Da spricht der Teufel zu Jesus und sagt, nimmt ihn auf einen hohen Berg, zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Das war schon 9, okay. Also, es gibt einen Segen Satans, der reich macht, aber ich glaube, wir brauchen das jetzt nicht weiter tiefergehend ausführen, dass wir den natürlich nicht anstreben sollen. Ganz klar. Wir müssen wissen, es gibt ihn. Und es gibt Leute, die sind damit in Anführungszeichen gesegnet. Und das ist ein Segen, das ist Geld, welches ja natürlich Nebenwirkungen hat, welches wir absolut meinen müssen. Denn zweitens gibt es den Segen Gottes, den haben wir gesehen, den Segen, den Abraham empfangen hat, den Segen, den wir beim letzten Mal durchgenommen haben, wo Gott segnet und zu Reichtum und auch Wohlstand führt. Den Segen Gottes. Und dann gibt's, und das muss uns heute beschäftigen, auch ganz besonders, den sogenannten ungerechten Mammon. Lukas 16, Vers 9 bis 12. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Einmal weiter. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Also der ungerechte Mammon ist kein göttlicher Segen. Der ungerechte Mammon ist das, was wir sehen auf dieser Welt. Es ist verteilt, ungerecht. Keiner von uns hat ein Anrecht, dass er hier mehr verdient als irgendein Minenarbeiter, sagen wir mal, in Afrika, der kaum zu essen hat. Das ist keine Gerechtigkeit. Es ist so. Und wir leben in einem System, welches nicht göttlich bestimmt ist. Die Bibel sagt, ungerechte Verteilung. Und das ist jetzt erstmal nichts Schlimmes. Wir auch als Christen, wir haben natürlich einen Teil dieser ungerechten Verteilung auch. Uns gehört ein Teil davon. Der ist nicht Segen Gottes, der ist ungerechter Mammon. Wir haben was. Wenn wir uns bekehren, da ist ein Stücke Geld, da ist ein Stücke Besitz. Das haben wir, ist okay. Und dann heißt es hier, was wir damit machen sollen. Mit dem, was eben da ist, was wir haben. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Also wir sehen, wir haben einen gewissen Besitz, wir haben ein gewisses Potenzial an Finanzen. Und die Bibel sagt erstmal, der Umgang, den wir mit dem, was da ungerechterweise wir haben, mit der Situation, in der wir gerade sind, wie wir damit umgehen, mit diesem Geringsten, ist maßgeblich dafür, wie wir mit dem Vielen umgehen. Das ist eine ganz gefährliche Stelle, finde ich. Denn wir können uns selbst prüfen, was wir machen mit unserem Geld. Nicht ich will euch prüfen, überhaupt nicht. Aber wir können uns selbst prüfen, wo wir stehen geistlich. Wir können uns selbst prüfen. Wenn wir da am Schlampern sind, mit unseren Finanzen, in Bezug auf Gott, im Geringsten, dann ist es klar, dass du niemals im größeren Stil irgendwo Verantwortung übernehmen wirst und die auch ausfüllen wirst. Du bist dazu unfähig. Denn wenn du mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen bist, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Ich verstehe die Stelle so, ja, was ist das Eure? Die kannst du jetzt anders sehen als ich, aber ich verstehe sie so, wenn du mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen bist, wer will dir den Segen Gottes geben? Denn was sonst? Du kannst sicherlich unter dem das Eure auch was anderes verstehen. Aber für mich macht das Sinn. Und es ist ja auch so, wenn du mit dem, was du hast, nicht treu gewesen bist, wie willst du erwarten, dass Gott dich segnet? Wie willst du den Segen Gottes empfangen für das Werk, was Gott mit dir vorhat? Wie willst du den Segen Gottes dafür empfangen? Also wir leben in einem ungerechten System. Satan ist der Herr dieser Welt. Und mit dem, was wir haben, müssen wir in einer Weise umgehen, die gerecht ist, die verantwortungsvoll ist und die uns dann befähigt und auch befähigt, mit größeren Dingen Verantwortung übernehmen zu können. Lukas 12, Vers 15 bis 21. Er, also Jesus, sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte es bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter, liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Wir sehen hier wieder, es geht um eine Haltungsfrage. Es geht nicht darum, dass Jesus jetzt sagt, dass du arm sein sollst. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Wo ist deine Priorität? Wo ist deine Priorität auch mit den Finanzen, die reinkommen? Hier, er sammelt sie, er hortet sie und er spricht zu sich. Ja, guck mal, was er spricht. Das ist nämlich ganz interessant. Das Erste: Ruhe aus. Tu nichts mehr. Ruhe aus. Trink, sei fröhlich. Keine Action mehr. Ruhe aus. Ich habe die Scheune voll. Das ist, was er sagt. Und versteht ihr, dass diese Haltung auch in Bezug auf Finanzen absolut schädlich ist? Gott sagt uns was anderes. Gott sagt, dass wir gesegnet sein sollen, um ein Segen zu sein. Und nicht: Mach die Scheune voll, setz dich vor den Fernseher und sprich zu seiner Seele, hoffentlich kommt ein gutes Programm. Das ist zu wenig fürs Reich Gottes. Kannst du mal machen im Urlaub? Ja, genehmigt. Lukas 12, Vers 22 bis 34. Zeigt uns, wie wir umgehen sollen mit unseren Gedanken in Bezug auf Geld, auf Finanzen. Er aber sprach zu seinen Jüngern: Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, die nicht säen noch ernten, die weder Vorratskammer noch Scheune haben, und Gott ernährt sie. Wie viel seid ihr mehr als die Vögel? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, warum seid ihr um das Übrige besorgt? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen, sie mühen sich nicht und spinnen auch nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht bekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, Kleingläubige? Und ihr trachtet nicht danach, was ihr essen und was ihr trinken sollt, und seid nicht in Unruhe, denn nach diesem allen trachten die Nationen der Welt, euer Vater aber weiß, dass ihr dies benötigt. Trachtet jedoch nach seinem Reich und dies wird euch hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Wir sehen hier eine ganz klare Anweisung, wie wir leben sollen. Und da sagt uns die Schrift, unsere Sorgen können nicht dafür sorgen, dass wir länger leben oder dass wir besser leben. Wir vermögen gar nicht, da was dran zu tun. Gott vermag es. Seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Und es wird uns gesagt, das ist die Art und Weise, das ist ein heidnischer Lebensstil. Sorge ist ein heidnischer Lebensstil. Und es heißt hier, Kleingläubige im Vers 29 und ihr Tracht, neben Vers 28, wenn aber Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel auch mehr euch, Kleingläubige. Also wir sollen offensichtlich daran glauben, dass Gott uns versorgt. Das können wir dem wohl entnehmen. Und trachtet nicht danach, was ihr essen, was ihr trinken sollt und seid nicht in Unruhe. Was mache ich nur, wenn das nicht passiert, dann bin ich pleite. Seid nicht in Unruhe. Und dann kommt da die Anweisung, aber was wir machen sollen. Wir sollen danach nicht trachten. Heißt nicht, dass du nicht arbeiten gehen sollst oder sowas. Trachtet jedoch nach seinem Reich. Was ist das Reich Gottes hier auf der Erde? Wir bauen doch das Reich Gottes. Das Reich Gottes zurzeit auf dieser Erde ist der Bau seiner Gemeinde. Ist der Bau seiner Gemeinde. Trachtet zuerst nach seinem Reich, trachtet danach, dass es wächst, dass viele Menschen zu Jesus Christus kommen, dass sie eine Heimat bekommen, dass es ihnen gut geht, dass sie errettet sind. Und dann heißt es, verkauft eure Habe und gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört. Dann wird uns gesagt, da wo wir geben, passiert etwas. Ein, wie es heißt, unvergänglichen Schatz im Himmel. Also es gibt da sozusagen eine Bankeinzahlung im Himmel. Die Bibel sagt an einer anderen Stelle, dass wer dem Armen gibt, dass er Gott leiht. Gott will dich segnen. Also diese Tat, glaubensvoll zu geben, ist etwas, eine Einzahlung in das Reich Gottes, wo Gott seinen Segen ausgießen kann. Und warum ist das so? Vers 34 sagt uns, und den würde ich euch bitten, wirklich an euer Herz fallen zu lassen, Vers 34. Und wir befinden uns in Bezug auf Geld, in Bezug auf Finanzen, denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Da, wo du deine Finanzen investierst ins Reich Gottes, da wird dein Herz sein. Da, wo du sie investierst in den Bau deiner Scheune, um dir zu sagen, Seele, Ruhe, da wird dein Herz sein. Also wir haben die Möglichkeit, darüber zu bestimmen, wo wir investieren und wo unser Herz dann sein wird. Da ist eine Gesetzmäßigkeit, die wir begreifen müssen. Galater 6, Vers 9 bis 10. Wir wollen sehen noch, es gibt ein Gesetz, ich will sagen, von Saat und Ernte. Und wir wollen uns einige Stellen ansehen, die die Schrift uns sagt für den Umgang mit Geld. Galater 6, Vers 9 bis 10. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten. Ist doch eine tolle Verheißung. Erstmal Gutes tun. Diesmal ist es jetzt nicht nur das Haus Gottes segnen oder die Gemeinde segnen. Im Gutes tun nicht müde werden. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil unseres christlichen Lebens. Und auch zum Gutes tun brauchen wir den Segen Gottes, damit wir die Finanzen haben, um Gutes tun zu können. Wenn du nichts hast, um Gutes zu tun, hast du ein Problem. Oder der andere noch mehr. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Also, es gibt eine Zeit der Ernte, wenn wir Gutes tun. Und wir dürfen das glauben, weil Gottes Wort sagt's. Das heißt, wenn du Gutes tust, kannst du erwarten, Gott segne mich bitte. Dein Wort sagt's. Wenn wir nicht ermatten, also da ist ein Zeitbegriff drin, da ist eine Zeitspanne drin. Wenn wir Gutes tun, dürfen wir erwarten, dass Gott uns darin segnet. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken. Am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens, also gegenüber unseren Geschwistern. Eine wichtige Sache, dass wir hier aufgefordert werden, unseren Geschwistern, wenn die Not haben, unter die Arme zu greifen. Und dass wir wissen dürfen, wenn wir Gutes tun, es gibt die Zeit der Ernte. Und wie es so ist auf dem Feld, wenn du den Samen eingesät hast, du kannst nicht am nächsten Tag kommen, um zu ernten. Es braucht ein bisschen. 1. Timotheus 6, Vers 8 bis 12. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Wir finden wieder diesen Gedanken, dass wir genügsam sein sollen. Dann heißt es, die aber reich werden wollen, nicht die sind, sondern die wollen, deren Ziel es ist, fallen in Versuchung und Fallstrick und viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Dann, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Nicht das Geld, aber die Geldliebe. Und dann, egal wie viel du hast, muss das in deinem Herzen irgendwo, ja, musst du es wissen. Liebe zum Geld ist eine Wurzel allen Böses. Eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Und jetzt kommt die Anweisung. Du, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Also mit anderen Worten, dass das dich anficht oder du sich plötzlich sagst, oh Mensch, ich hätte aber gerne mehr Geld, ich will dich weggeben. Und dass es dir ja nicht leicht fällt, alles in Ordnung. Du Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, wenn du merkst, dass du Geld liebst. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Eine klare Anweisung. Flieh diese, ja, außer an Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, geht es dann weiter. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Philipper 4, Vers 17 bis 20. Nicht, dass ich die Gabe suche, schreibt Paulus hier, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Und ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus das von euch gesandt empfangen habe. Einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Hier, mein Gott aber wird alles, was in ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unseren Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Einmal den ersten Teil, bitte. Danke. Nicht, dass ich die Gabe suche, sagt hier Paulus, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Mit anderen Worten, liebe Philipper, ich suche danach, dass das, was ihr gegeben habt, euch zum Segen kommt, zum Segen wird. Ihr sollt gesegnet sein, dass ich zugunsten eurer Rechnung, das ist ein kaufmännischer Begriff sozusagen, das, was du gegeben hast, zugunsten eurer Rechnung mehrt. Ihr sozusagen habt einen Schatz im Himmel. Wieder dieser Gedanke des Kontos beim Herrn, das sie gegeben haben, wird ihnen zum Segen. Mein Gott wird aber wird alles, wessen ihr bedürft, heißt es hier im Vers 19, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Okay, dann ganz praktisch, was sollen wir geben? Wie sollen wir geben? 1. Korinther 9, Vers 13 bis 15. Ich glaube, dass die meisten es wissen, aber vielleicht, ich glaube nicht, dass alle wissen, dass es so in der Schrift steht. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, aus dem Tempel essen, dass die, welche am Altar tätig sind, Anteil am Altar haben? So hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündet, verordnet, vom Evangelium zu leben. Wusstest du, dass die, ja? Ich habe von keinem dieser Dinge Gebrauch gemacht, schreibt Paulus hier. Ich habe dies jedoch nicht geschrieben, damit es so mit mir geschehe, denn es wäre mir besser zu sterben, als mein Ruhm soll mir niemand zunichte machen. Wir sehen also, die Bibel sagt ganz klar, dass die Evangelium zu verkünden, sicherlich wenn genug Arbeit da ist, aber dass das Evangelium zu verkünden bedingt, dass wir als Gemeinde den Pastor bezahlen. Das ist der Normalfall. Ich mache auch keinen Gebrauch davon, aber das ist der Normalfall. Und ich glaube, wir müssen es verstehen, dass die Schrift eine ganz klare Anweisung hat dafür. Gemeindebau wird von der Gemeinde bezahlt. Galater 6, Vers 6 bis 7. Wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Und dann heißt es, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer im Wort unterwiesen wird, gebe einem Unterweisenden allen Gütern Anteil. Also auch hier nochmal dieser gleiche Gedanke. Ich sage es deshalb, wenn wir in Deutschland uns unsere Gemeinden angucken, Leute, wie viele Halbzeitpastoren, wie viele, die unterhalb der Mindestlohngrenze arbeiten, das ist eine Katastrophe in Deutschland. Und ich sage jetzt nicht, um dir irgendwie ein schlechtes Gewissen einzureden, aber wir müssen verstehen, was hier in Deutschland abgeht. Wir brauchen es, dass die Gemeinden ja ein gutes Einkommen haben, um zu wachsen und zu wachsen und zu wachsen. Es ist nicht die Zeit, dass wir an der Grenze unserer Vision sind, sondern es ist überall die Zeit, dass wir an der Grenze unseres Geldes sind, in allen Gemeinden, die wachsen. Es ist kaum so, wenn eine Gemeinde wächst, wirst du keine Gemeinde finden, die sagt, ich wüsste jetzt eigentlich nichts mehr, was ich mit mehr eingehendem Geld anfangen sollte, sinnvoll. Und wenn doch, ist es traurig. Aber die gibt es nicht. Wenn Gemeinden wachsen, es wächst und wächst und wächst und da ist die Grenze. Wie sollen wir geben? Ja, jetzt komme ich zum ganz schlimmen Thema. Ist der Zehnte alttestamentlich? Wir wissen, denke ich, alle, die Bibel spricht von einem Zehnten. Ich sage mal so, der im Gesetz verankerte Zehnte, das Gesetz gilt selbstverständlich nicht. Aber es macht auch keinen Sinn zu glauben, dass Gott den Juden 10% als Richtlinie gibt oder als Gebot gibt und den Christen 1% maximal. Das macht keinen Sinn, ne? Und lass es uns noch genauer gucken jetzt. Hebräer 7, Vers 1 bis 9. Also Paulus schreibt hier diese etwas schwierig zu verstehenden Verse. Oder ist es ja nicht ganz klar, ob Paulus der Schreiber des Hebräerbriefes war, aber wahrscheinlich an die Hebräer. Und die Hebräer waren natürlich Judenchristen. Die konnten mit dem, was vielleicht für uns oder wenn du hier vielleicht neu bist, etwas schwierig sich anhört, was anfangen. Er schreibt hier, denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, dem auch Abraham dem Zehnten von allem zuteilte, heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Und zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten von dem Volk nach dem Gesetz zu nehmen. Das ist von ihren Brüdern, obwohl auch die aus der Lände Abrahams hervorgegangen sind. Er aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen ableitete, hat den Zehnten von Abraham genommen und den gesegnet, der die Verheißungen hatte. Ohne jeden Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Und hier zwar empfangen sterbliche Menschen die Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Und sozusagen ist durch Abraham, auch von Levi, der die Zehnten empfängt, der Zehnte erhoben worden. In diesem etwas komplizierten Text, vielleicht kannst du ihn ja zu Hause nochmal durchlesen, heißt es nichts weniger, als dass sozusagen Abraham Jesus den Zehnten gegeben hat. Das ist ein vor dem mosaischen Gesetz, der Zehnte da war. Dass Abraham den Zehnten gegeben hat, diesem Melchisedek im Bild. Und dieser schwierige Text ist natürlich für die Judenchristen nicht schwierig gewesen. Die wussten, wovon er spricht. Und wenn er dir jetzt schwierig ist, lies ihn nach. Noch zwei Stellen dazu. Römer 4, Vers 11. Vers 11? Ja, nur Vers 11. Wir sprechen hier von Abraham. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als Abraham unbeschnitten war. Damit er Vater, also Abraham, er Vater aller sei, die im Unbeschnitten sein glauben, damit ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde. Also es wird uns gesagt, dass der abrahamitische Bund letztendlich seine Erfüllung fand, in dem, dass Jesus kam. Und er empfing die Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, als er unbeschnitten war. Und wir sehen hier, Paulus schreibt es an die Römer, die waren natürlich nicht beschnitten, denn die waren keine Judenchristen. Das waren Heiden. Und er schreibt ihnen hier, dass Abraham sozusagen damit ihr Vorbild ist. Römer 4, Vers 16, noch dazu. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei. Nicht allein der vom Besetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Also hier kommt wieder diese Beziehung, dass Abraham der Vater unseres Glaubens ist. Ich will dir sagen, ja, das alttestamentliche Gesetz des Zehnten ist natürlich aufgehoben. Es gibt es nicht mehr für uns als Christen. Aber wenn wir hier sehen, müssen wir, glaube ich, eingestehen, dass der Zehnte immer noch eine Sache ist oder eine Richtlinie ist, die weiterhin besteht. Und wenn du den alttestamentlichen Zehnten ablehnst, dann wirst du sicherlich auch nicht die Segnung, zum Beispiel Maleachi 3, Vers 8 bis 11, da heißt es, darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin wir dich beraubt, haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Da heißt es, mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung ist in meinem Haus. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr schauen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Das ist die Verheißung, die wir haben. Und wenn wir die Schrift lesen, dann werden wir sehen, dass es viele Verheißungen gibt. Und dann heißt es weiter im Vers 11, und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt. Da sind Verheißungen drin. Ich will dir heute sagen, ich will dir gar keinen Druck auflegen, aber ich sage dir eins, Geld ist ein lebendiger Bestandteil unseres Glaubens. Und unser Umgang damit ist absolut wichtig für unser Glaubensleben. Wenn wir nichts haben, können wir kein Segen sein. Wenn wir Segen sein wollen, müssen wir was haben. Und es ist absolut wichtig, dass wir danach streben, von dem ungerechten Mammon, der da ist und den wir besitzen, der da ist, hinzukommen zu dem Segen Gottes, wo Gott uns segnet. Da, wo wir Verantwortung haben. Und dass wir mit dieser Verantwortung dann Reich Gottes bauen. Es ist doch Gottes Ziel, dass in jeder Stadt mehrere Gemeinden da sind, dass es Zentren gibt, dass das Reich Gottes groß wird, dass es wächst, dass wir ja ein Segen sein können, auch für Projekte in der dritten Welt, da wo Armut ist, dass wir da was geben können. Auch das ist eine Sache, die wir machen sollen und für die wir Verantwortung haben. Und ich möchte heute dich wirklich so ein bisschen, ja, eigentlich nur darin bestärken, dass du diesen Aspekt des Glaubens in dein Herz fallen lässt, für dich verarbeitest und in aller Ehrlichkeit vor Gott kommst und künftig damit umgehst. Warum? Damit du gesegnet bist. Und damit dein Segen ein Segen dann auch für andere ist. Stell dir mal vor, wenn wir alle voller Segen stecken und nur danach gucken, weil wir so überfließen vor Segen, auch finanziell, dass wir weitergeben können. Das ist eine tolle Vision, ne? Gott will sein Reich bauen und er benutzt dich und mich dafür. Lass uns einfach offen sein dafür, offen sein, ein Segen zu sein, offen sein, Menschen zu geben, die nichts haben, offen zu sein, der Gemeinde zu geben, das sie zu geben hat, offen zu sein, Gutes zu tun und auf die Ernte zu warten. Und offen zu sein und zu wissen, was ich gebe, bewirkt, dass ich einen Schatz im Himmel habe. Das bewirkt, dass ich etwas gepflanzt habe, was Ernte bringt. Es ist wichtig, dass wir das bewusst tun in unserem Leben. Und nicht dieser Bereich Finanzen irgendwie so daneben läuft, so ohne, ach ja, da war ja noch was. Das ist so wenig für Segen. Könnt ihr bitte kommen? Wir beenden jetzt den Gottesdienst und wenn du heute hier bist und etwas festmachen willst vor einer Person, dann kannst du nach vorne kommen, dass wir für dich beten. Wenn du krank bist und möchtest, dass wir dir die Hände auflegen, dann darfst du auch gerne nach vorne kommen. Aber komm dann gleich jetzt beim ersten Lied.